1 on Air, der WTS Advisory Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Sustainability on Air. Mein Name ist Nora Lindner und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Stuttgart. In unserer Podcast-Reihe möchten wir über spannende Entwicklungen rund um das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung sprechen. Mit unserer heutigen Folge möchten wir an unser letztes Thema, dem EU-Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen, anknüpfen und euch den EU-Green Deal vorstellen. Hierfür begrüße ich ganz herzlich unseren Experten, den Werner aus Düsseldorf. Hallo Werner, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
Ja, gerne Nora, vielen Dank. Mein Name ist Werner Walmrath, ich bin Senior Manager der WTS Advisory AG hier am Standort in Düsseldorf. Und zu meinen Schwerpunktthemen zählt die Finanzberichterstattung sowie das aufsichtsrechtliche Reporting in Banken und seit einiger Zeit alle Themen um die Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Ja, schön, dass du mal wieder hier bist. Wir wollen auch direkt mit dem Thema starten und einmal auf Ende 2019 blicken. Da hat nämlich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, den EU Green Deal euphorisch in einer Sondersitzung der EU-Kommission vorgestellt und ihn damals als Europas Mann auf den Mond-Moment bezeichnet. Also ja, dieses Wording zeigt ja schon die Wichtigkeit dieses Deals für die Klimapolitik der EU. Werner, kannst du unseren ZuhörerInnen vielleicht zu Beginn kurz erklären, welche Entwicklungen und Hintergründe zur Bekanntmachung des EU-Green Deals geführt haben?
Ja, gerne. Die EU hat schon seit einiger Zeit erkannt, dass Umweltzerstörung sowie allgemeiner die negativen Folgen des Klimawandels als existenzielle Bedrohung für Europa und die Welt zu sehen sind. Der EU-Green Deal als breit gefächertes Maßnahmenpaket stellt nun das neue Herzstück der europäischen Klimapolitik dar und ist damit auch die Antwort der EU auf den Klimawandel. Aber es ist eigentlich mehr als ein Maßnahmenpaket. Der EU-Green Deal ist die neue Wachstumsstrategie der EU und legt Wert auf die Verbindung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte und soll so den Weg in eine nachhaltige und ressourcenschonende Zukunft weisen.
Ja, das klingt zunächst sehr vielversprechend, aber auch nach vielen neuen Regelungen und Beschlüssen der EU, mit denen auch viele Änderungen auf die Mitgliedstaaten und die Unternehmen zukommen. Welche Bereiche und Sektoren sind denn hier besonders betroffen?
Der EU-Green Deal verfolgt im Wesentlichen 8 Hauptziele und die sind alle mit der Verabschiedung neuer oder Änderung bestehender Regulierungen verbunden. In dem Rahmen werden fast alle Wirtschafts- und Lebensbereiche betroffen sein. Das langfristige und wirtschaftliche Entwicklungsziel der EU liegt hierbei in der Entkopplung zwischen der Ressourcennutzung und dem Wirtschaftswachstum, sodass eine Netto-Treibhausgasemission vermieden werden kann.
Das heißt, ein langfristiges Ziel der EU, wie du gerade gesagt hast, ist die Entkopplung der Ressourcennutzung und des Wirtschaftswachstums. Für mich, ja, klingt es auch eigentlich wie ein kleiner Widerspruch. Und das Thema wird ja auch politisch heftig diskutiert und ja, hier entstehen ja auch Spannungen zwischen Naturwissenschaftlern, Politikern und der Industrie. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, aber wie du gesagt hast, der EU-Green Deal verfolgt 8 Hauptziele. Möchtest du uns diese kurz vorstellen und später können wir uns ein paar ja auch noch genauer anschauen?
Also das erste Ziel beinhaltet ambitionierte Klimaschutzziele. Und hier ist das formuliert mit dem Erreichen der Klimaneutralität in Europa bis spätestens zum Jahr 2050. Ein weiteres Ziel bezieht sich auf die Energiepolitik, weil im Endeffekt 3/4 der Treibhausgasemissionen aktuell auf die Erzeugung und den Verbrauch von Energie entfallen. Und hier ist das Ziel halt, flächendeckende Energieversorgung mit erneuerbaren Energiequellen sicherzustellen und gleichzeitig den Ausstieg aus fossilen Energiequellen, allen voran aus der Kohleverstromung, umzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung eines kreislauforientierten Wirtschaftssystems. Das heißt, hier soll im Rahmen der Wirtschaftsaktivität die Verwendung von neuen Rohstoffen verringert werden und stattdessen das Recycling gefördert werden, um halt mit den bestehenden Rohstoffen und begrenzten Rohstoffen sinnvoller umzugehen. weiterer Punkt des Green Deals bezieht sich auf den Bau- und den Verkehrssektor, die ja beide sehr energieintensiv sind. Und hier soll durch energie- und ressourcenschonende Bau- und Renovierungsmöglichkeiten die Treibhausgasemissionen reduziert werden und ebenso im Verkehrsbereich durch die Schaffung einer nachhaltigen und intelligenten Mobilität. Ein weiterer Bereich bezieht sich auf die Landwirtschaftsstrategie. Hier ist das Stichwort Farm to Fork oder vom Hof auf dem Tisch zu nennen. Das heißt, das Agrarsystem und seine Lieferketten müssen nachhaltiger gestaltet werden. Hier sind als Stichworte Reduzierung von Düngemitteln, von Pestiziden und auch vom Einsatz von Antibiotika zu nennen. Der Bereich ist allerdings umstritten, weil er erhebliche Einschnitte für die Landwirtschaft bedeuten würde. Als weiteren Punkt ist die EU-Biodiversitätsstrategie zu nennen. Das ist das 7. Ziel. Und hier soll im Endeffekt dem weiteren Biodiversitätsverlust entgegengewirkt werden oder sogar bereits erlittene Verluste wieder ausgeglichen werden. Das kann zum Beispiel durch die Ausweitung von Naturschutzgebieten an Land und See erfolgen. Das ist auch nicht ganz unumstritten, da hier auch die Konkurrenz der Flächennutzung eine Rolle spielt. Als letztes Ziel ist eine schadstofffreie Umwelt bis 2050 zu nennen. Und hierfür hat die EU einen Null-Schadstoffplan für Luft, Wasser und Boden erlassen.
Ja, wow, das sind schon beachtlich viele Ziele und Maßnahmen. Vielen Dank schon mal für den Überblick. Lass uns doch jetzt an dieser Stelle bitte einmal genauer auf das Ziel Reduzierung der THG-Emissionen bis 2050 auf Netto Null eingehen. Was heißt denn eigentlich Netto Null genau und wie beabsichtigt die EU, dieses Ziel zu erreichen?
Ja, Netto Null bedeutet, dass es netto keine neuen Treibhausgasemissionen geben soll. Das bezieht sich auf die Treibhausgasemissionen, die vom Menschen gemacht sind, das heißt von den Leuten im Rahmen ihrer Konsumgewohnheiten, aber ebenso und viel wichtiger auch noch von den Unternehmen bzw. der Wirtschaft. Und hier gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, Vermeidung von Treibhausgasemissionen oder kompensierende Möglichkeiten in Form von Dekarbonisierungs- oder Vermeidungsmaßnahmen. Ziel ist, wie gesagt, unterm Strich netto keine neuen Treibhausgasemissionen zu bewirken ab 2050. Hierzu hat die EU das sogenannte EU-Klimagesetz im Jahr 2021 veröffentlicht und dort wird diese Zielsetzung in ganz viele verschiedene konkrete Rechtsvorschriften umgesetzt. Darüber hinaus wurde ein sogenanntes Zwischenziel, nämlich das sogenannte Maßnahmenpaket Fit for 55 vorgestellt. Darin geht es darum, die Treibhausgasemissionen bereits bis zum Jahr 2030 um 55% zu reduzieren und hier im Vergleich zu dem Stand der Treibhausgasemissionen aus dem Jahr 1990 als Referenzjahr. Ein Mittel, um das zu erreichen, ist zum Beispiel eine Ausweitung des europäischen Emissionshandels und das soll unter anderem auf den Bereich Gebäude und Verkehr ausgeweitet werden.
In diesem Zusammenhang möchte ich einmal den Energiesektor ansprechen. In Deutschland nehmen ja seit Beginn des Ukraine-Kriegs Themen der Energieerzeugung und Energieversorgung ja auch wieder eine zentrale Rolle politischer Diskussionen ein. Was ist denn in Bezug auf die Energiewende geplant? Weil schließlich entfallen ja ca. 75% der THG-Emissionen der EU auf die Erzeugung und den Verbrauch von Energie.
Ja, dem Energiesektor kommt hier eine ganz besondere Bedeutung zu. Dafür muss man wissen, dass der Strommix in der EU sich in 2020 noch zu 66% aus konventionellen Energieträgern, also zum Beispiel Kohle, Gas, Atomkraft, und nur zu 34% aus erneuerbaren Energiequellen zusammengesetzt. Hier ist also wirklich in der Entwicklung noch sehr, sehr viel Luft nach oben, wobei die Abweichungen innerhalb der Länder der EU sehr unterschiedlich sind. Der deutsche Strommix ist etwas besser, während aber es auch Länder gibt, wie zum Beispiel Polen, Ungarn oder Tschechien, in denen Kohle nach wie vor der dominierende Faktor zur Energiegewinnung ist. Und hier ist es halt wichtig, dass insgesamt, aber vor allem auch in diesen Ländern, ein Wandel stattfindet hin zu erneuerbaren Energien. Und das ist aber auch ein ganz wesentlicher Bestandteil des Green Deals, dass dieser Wandel sozial, verträglich und gerecht gestaltet werden soll. Das heißt, allen Ländern und auch den betroffenen Bürgern muss die EU hier auch unter die Arme greifen, damit dies sozial verträglich gestaltet werden kann. Hierzu sollen zum Beispiel 20% der Einnahmen aus den Zertifikaten des EU-Emissionshandels gezielt diesen Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
Bei all den bisherigen EU-Maßnahmen für den Klimaschutz und für ein ökologisches Wirtschaftswachstum stellt sich mir jetzt die Frage, was dies auf globaler Ebene bewirken kann, wo die EU selbst ja doch nur ca. 10% der weltweiten THG-Emissionen ausmacht.
Ja, unmittelbar kann die EU hier natürlich nur sehr wenig ausrichten, das stimmt. Aber die EU sieht sich hier auch in einer globalen Vorreiterrolle. Und sie benutzt ihre diplomatischen Kanäle, um ganz viele andere Länder hier mitzuziehen und auch das Vorgehen der EU auf diese Länder dann auszuweiten. Das vor dem Hintergrund, dass das globale Ambitionsniveau zur Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens derzeit ganz klar noch zu niedrig ist. Und diese Vorreiterrolle, die bezieht sich auf verschiedene Schritte, unter anderem auch auf die Schaffung eines Finanzsystems, das weltweit Finanzströme in nachhaltige Investitionen stützen soll. Auch hier hat die EU ja wesentliche Maßnahmen initiiert, unter anderem im Rahmen des Aktionsplans für ein nachhaltiges Finanzwesen aus 2018. Hier ist zum Beispiel das Stichwort EU-Taxonomie, also dieses Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu nennen.
Ja, du hast jetzt bereits einige Spannungsfelder im Zuge des Green Deals angesprochen. Kannst du uns vielleicht abschließend ein paar Kritikpunkte vorstellen?
Ja, gerne. Also es gibt immer so ein Spannungsfeld zwischen einerseits der Umweltverbände, denen die gesetzten Ziele nicht ambitioniert genug sind, und auf der anderen Seite Vertreter der Wirtschaft und auch bestimmter Parteien, die die gesetzten Ziele für zu ambitioniert und damit nicht für umsetzbar halten. Mit der Einstufung von Atomkraft und Gas als grüne Übergangstechnologien hat sich die EU sicherlich auch keinen Gefallen getan hinsichtlich der Akzeptanz der Maßnahmen. Als weiterer Schritt muss man sagen, dass es auch die sogenannte historische Klimaschuld der EU-Länder gibt. Das heißt, in der Vergangenheit haben die EU-Länder schon sehr, sehr viel Treibhausgas emittiert. Und hier argumentieren jetzt viele Entwicklungsländer, allen voran auch China und Indien, dass sie erstmal einen ganz großen Nachholbedarf haben, also auch ganz viel Treibhausgas noch emittieren dürfen, bevor sie dann zu einem späteren Zeitpunkt, also 2060 bzw. 2070 für Indien, auch ihr Ziel der Klimaneutralität umsetzen wollen. Als letzten Punkt kann man, glaube ich, nennen, aus einer sozialkritischen Betrachtung heraus, dass auch der EU-Green Deal keine Antwort auf die Frage gibt, ob denn auf einem Planeten mit begrenzten Mitteln ein unendliches ökonomisches Wirtschaftswachstum nach wie vor möglich ist oder ob nicht hier auch auf dem Bereich ein Umdenken stattfinden sollte.
Wir wollen das Thema EU-Green Deal an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bin mir sicher, dass unsere ZuhörerInnen nach dem heutigen Podcast einen super guten Überblick über das Thema bekommen haben. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit einem der zentralen Bausteine für ein nachhaltiges Finanzwesen beschäftigen, nämlich der EU-Taxonomie aus dem Jahr 2020. Ja, Werner, vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke von heute.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir viel Spaß gemacht.
Das war Sustainability on Air für diese Woche. Wenn Sie Feedback und Anregungen zu unserem Podcast haben, können Sie uns gerne eine Mail an unser Podcast-Postfach podcast-advisory@wts.de schreiben. Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.